Ihr Lieben, Begegnungen sind grundsätzlich ohne Zweifel kostbar. Begegnungen können sehr wundersam sein und manchmal gibt es durch Begegnungen regelrechte Wunder. Das größte Wunder durch Begegnungen ist das Wunder der Liebe, wenn zwei Menschen sich begegnen und lieben lernen. Und ich erinnere an den letzten Sonntag, wenn Menschen sich begegnen, kann es dazu kommen, dass es ein Mehr gibt, ein Mehr, als du denkst. Wir bleiben in dieser Predigtreihe Begegnungen und die Sprossenleiter, die wir heute erklimmen wollen, ist etwas anderes. Wir befassen uns heute mit Konflikten in Begegnungen, mit Beziehungen, die ungut sind, die nicht so funktionieren. Wir wollen uns diesem Thema deshalb widmen, weil wir alle miteinander davon Betroffene sind. Es gibt Menschen, denen wir gar nicht so gerne begegnen. Menschen, denen wir aus dem Weg gehen, deren Kontakt wir meiden. Wenn man die Temperatur solcher Begegnungen, solcher Beziehungen messen würde, dann würde man sagen, frostig, Minusgrade. In einem Bild es ausgedrückt, ist es so, dass Menschen manchmal miteinander in Mauern leben. Die Mauer, auf der einen Seite die eine Person und auf der anderen Seite die andere Person. Und wenn man unbedingt miteinander sprechen muss und öffnet eine Tür in der Mauer, dann ist da noch ein Gitter dazwischen als Schutz, dass der andere mich nicht verletzt. Ich will das mal richtig zuspitzen. Das kann so weit gehen, dass es zu Gewaltausbrüchen kommt. Im Kindergarten der Holzklotz genommen und auf den Kopf geschlagen. In der Schule, dann auf dem Schulhof, da werden sich die Beine weggeschlagen. Oder es kann auch schon mal einen Schlag in die Magengrube geben. Und unter Erwachsenen, da kann es schon mal Tote geben. Jedenfalls im Herzen. Den will ich umbringen. In Gedanken. Das ist nicht so weit hergeholt, denn auf den ersten Seiten der Bibel erschlägt der Bruder den Bruder, Kain den Abel. Und die Söhne Jakobs wollen den Bruder auch umbringen und werfen ihn in den Brunnen, verkaufen ihn dann aber in die Sklaverei. Ungesunde Beziehungen. Im Neuen Testament, Ananias und Sapphira belügen die Gemeindeleitung eiskalt und fallen dann tot um. Und denken wir nur, wenn wir im gemeindlichen Bereich sind, an Judas, da lebt man jahrelang miteinander, da dient man, da teilt man alles. Und dann kommt der Verrat und der Suizid. Und er bringt sich um, wird seines Lebens nicht mehr froh. Der Feind ist es, der Beziehungen stören will. Der Feind will Beziehungen stören und wir, muss man richtig jetzt sagen, wenn du an solche Konflikte denkst, Achtung, Achtung. Du kämpfst nicht, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten, die hinter diesem Feind stehen. Wir stellen uns die Frage, wie kommt es dazu, zu solchen Erscheinungen, dass Mauern zwischen Menschen stehen? Wie kommt das? Und es ist Zeit für Veränderung. Was ist unser Anteil daran? Der Feind will zerstören, Jesus will heilen. Er will Beziehungen wieder heil machen, sie wiederherstellen. Wir wollen die Frage beantworten, wie kann Veränderung geschehen? Wir wollen es versuchen, diese Frage zu beantworten. Und ich lade euch ein, sich mit mir auf diesen Weg zu machen. Ich habe der Predigt die Überschrift gegeben, einseitige Abrüstung. Die Welt wäre so schön, wenn da nicht diese unangenehme Person wäre. Im schlimmsten Fall dein Feind. Wie schön wäre es, wenn es diese Person nicht gäbe. In der Familie fängt es an. Oder in der angeheirateten Familie. In der Nachbarschaft. Da habe ich so viele Beispiele. Nehme eins raus oder zwei. Da zieht eine Familie in das Umland von Leipzig. Aber wo sie hingezogen sind, war für sie ein Fehler. Sie wurden ihres Lebens nicht mehr froh, weil der Nachbar, der schon seit Jahren dort wohnte, hatte Viehzeug. Wir kommen wieder zu Maxe. Er hatte Hühner, er hatte Hähne, die dann krähten morgens, und er hatte Schafe. Aber seine Lieblingsbeschäftigung Tag für Tag war das Sägen mit der Kreissäge. Er brauchte dieses Holz für seinen Geschäftsbetrieb. Es kam zur klageweisen Auseinandersetzung. Sie wussten aber nicht, die da hinzugezogen waren, zu wem sie jetzt kamen. Der Mann hatte es dick hinter den Ohren. Als er merkte, dass sie mit ihm Streit anfingen, schaffte er sich weiteres Viehzeug an. Bienenstöcke und vor allem Tauben, die auf das Nachbardach fliegen sollten. Diese Nachbarn, die da kamen, wurden ihres Lebens nicht mehr froh. In einem anderen Fall, wo Nachbarn sich komplett überworfen haben, hat der eine Nachbar auf das Nachbargrundstück die Kamera gerichtet. Er beobachtet das Nachbargrundstück, wie die Frau im Garten im Sommer chillt, wie die Kinder nackt im Planschbecken planschen. Die Fenster werden überwacht, die Eingangstür. Könnt ihr euch vorstellen, wie die zwei aneinander geraten sind, als sie aneinander rieten? Solche Mauern können auch wachsen in Gartenvereinen. Bei dem folgenden Beispiel bekleckere ich mich nicht gerade mit Ruhm. Ich war einer von denen. Mein Nachbar störte sich auch an Lärm. Ich musste und war gezwungen, an diesem Tag den Rasen zu mähen. Aber er ertrug es nicht. Er wurde laut. Ich wurde leider auch laut. Später habe ich mir gedacht, ich habe immer versucht, die Lösung zu finden, da dachte ich mir, der hat bestimmt ein paar Bier getrunken, aber das merkte ich in dem Moment nicht. Wir wurden beide laut, wir schrien uns an. Wir standen am Gartenzaun, Mann gegen Mann gegenüber. Er reichte mir eine dicke Broschüre rüber, das war die Gartenordnung. Ich nahm die Broschüre und schmiss sie in hohen Bogen in seinen Garten. Es tut mir leid, ich bekenne. Er hat mich angezeigt, ich bekam ein Bußgeld. Ich tat etwas, wozu ich euch nicht rate. Ich habe das Bußgeld nicht bezahlt. Ich habe auf Verjährung gewartet. Wir haben, ich kann euch beruhigen, Waffenstillstand. Wir grüßen uns freundlich, wir sind gut miteinander, ist alles in Ordnung. Aber die Geschichte werde ich nie vergessen. Und wir kommen zur Gemeinde, das soll es sogar in der Gemeinde geben, deshalb habe ich auch die persönlichen Worte an dich gerichtet, lieber Dieter. Es gibt, wir müssen doch ehrlich sein, auch in der Gemeinde Mauern. Animositäten, Rivalitäten. In der Regel geht es um das Gras, was die Schafe fressen wollen. Der eine sagt, der bekommt mehr Gras als ich. Und so weiter. Es gibt viele Ursachen für Animositäten. Ich habe einen Text herausgesucht. Diesen Text, der ist angesiedelt, halb im persönlichen Bereich, aber halb in der Arbeitswelt. Es könnte sozusagen jeden Tag passieren zwischen deinem Chef, deiner Chefin und dir als dem Mitarbeiter oder umgekehrt, vielleicht bist du Chef. Sarah, die große Chefin, die Stammmutter des Volkes Israel, und Hagar, ihre Magd, die kleine Mitarbeiterin. Ein großes Machtgefälle zwischen den beiden. Diesen Text finden wir in 1. Mose 16, 1 bis 11. Und im Vorfeld zu diesem Konflikt hin gibt es eine Ehegeschichte zwischen Abraham und Sarah. Sarah war ja schon betagt. Ihr wisst, mit 90 Jahren bekam sie einen Sohn und diese Geschichte, über die wir jetzt sprechen, spielt mehr als 10 Jahre davor sich ab. Vielleicht 13 Jahre, ich weiß es nicht genau. Sie bekommt kein Kind und sie verliert die Nerven und macht nun den Vorschlag des üblichen kulturellen Verhaltens in damaliger Zeit, dass die Magd das Kind austrägt und das Kind dann zur Familie des Vaters gehört, dessen Eigentum ist. Die Geschichte erinnert irgendwie an Adam und Eva, weil in dieser Geschichte der Abraham so passiv blieb. Er wusste es eigentlich besser, dass man es nicht tun sollte, weil er hatte ja eine Verheißung auf seinem Leben, aber er ließ es geschehen. Er wusste es besser, ich werde dich zu einem großen Volk machen, hatte Gott gesagt. Er hatte eine Vision für die Nacht, er trat vor das Zelt, sah die Sterne am Himmel, so viele Nachkommen, also unzählbare, sollst du haben. Aber er hörte auf Sarah. Er nahm Hagar zur Frau, die Magd, und diese wurde schwanger. Bis dahin war in diesem Hause alles harmonisch. Alle waren glücklich miteinander, jeder war glücklich, aber jetzt beginnt der Konflikt. Und da lese ich mal aus 1. Mose 16 ab Vers 4. Als sie, damit ist Hagar gemeint, als sie Hagar nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach, die Sarah hieß hier noch Sarai und Abraham Aram, da sprach Sarai zu Abram, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai. Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Es ist interessant übrigens, nur am Rande, dass sich die Passivität von Abraham in diesem Text fortsetzt. Dass er praktisch zur Sarah sagt, geht mich nichts an, lass mich in Ruhe, mach was du willst. Nochmal, an diesem Text erkennen wir, und das muss man einfach aussprechen, dass wir alle Betroffene sind, wenn schon die Stammmutter des Volkes Israel, Sarah, diejenige, in der die Linie der Gnade in der Bibel beginnt und der Menschheitsgeschichte, wenn bei derjenigen, die bei den Glaubenshelden in Hebräer Kapitel 11 aufgenommen wurde, wie wir so schön sagen, in der Ruhmeshalle der Gläubigen, wenn schon diese Frau in eine Situation kommt, wo sie getrennt ist mit einer Mauer von anderen Menschen, wie viel mehr denn wir selbst? Jeder von uns steht in der Gefahr. Der Konflikt beginnt mit Hagar. Hagar ist zunächst Täterin und Sarah ist das Opfer. Die Hagar wird schwanger und legt jetzt im Bewusstsein dieser werdenden Mutterschaft ihre Ehrfurcht vor Sarah ab. Sie verlässt in ihrem Verhalten den Stand, in dem sie sich eigentlich befindet. Sie beginnt die Sarah zu verachten. Sie erhob sich über Sarah. Und Sarah beginnt zu kochen. Sarah war empört. Wie konnte das jetzt geschehen? Sie fängt an zu kochen. Sarah wird Opfer von sündhaftem Verhalten der Hagar. Das ist der Ausgangspunkt. Die Frage steht dann im Raum, wie geht derjenige, der Opfer von sündhaftem Verhalten ist, jetzt damit um? Sarah hat sich für die destruktive Lösung entschieden. Sie will den Spieß umdrehen. Sie rückversichert sich bei ihrem Mann. Ich führte es aus bei Abraham, der sagt, lass mich in Ruhe, mach, was du willst. Und sie schlägt zu. Warum tut sie das? Weil da diese Stimme im Herzen ist, wenn uns wehgetan wurde, wenn wir verletzt wurden, kommt diese ungute Stimme, das wirst du dir doch nicht gefallen lassen. Das darf doch jetzt wohl nicht wahr sein, was der, was die mit mir macht. Das lässt du dir nicht gefallen. Du übst Selbstjustiz, du wehrst dich. Das ist übrigens noch heute niedriges Handeln, wenn man Selbstjustiz übt. Sarah schlägt hier also zurück und beginnt, Hagar zu demütigen. Vermutlich tut sie das, indem sie der Magd niedrigste Arbeiten überträgt. Hagar beginnt zu verzweifeln. Hagar weiß sich keinen Rat mehr. Morgens will man nicht mehr aufstehen. Nachts hat man schlaflose Nächte. Ich will weg hier, ich muss raus hier, ist ihr Empfinden. Ich ertrage es nicht mehr, keine Minute, keinen Tag. Beide kannten den lebendigen Gott, Sarah sowieso. Und Hagar hat ihn kennengelernt im Haushalt der Sarah. Aber bis zu diesem Augenblick spielte der lebendige Gott in diesem Konflikt der Schwangerschaft keine Rolle. Der lebendige Gott blieb draußen. Wir stellen uns ja die Frage, was ist eigentlich die Ursache dafür, dass zwischen Menschen Mauern errichtet werden? Was ist der Zement und der Mörtel, der solche Mauern errichtet? Und die Antwort gibt uns die Schrift. In einem im zweiten Brief des Apostel Paulus an Timotheus, dort in Kapitel 3. Und da stellen wir Folgendes fest. Dass es, was den Menschen anbelangt, nichts Neues gibt unter der Sonne. Seit Urzeiten, seit Sarah und Hagar bis heute und wie Paulus schreibt, bis in die letzte Zeit hinein wird es eine Seite am Menschen geben, die nicht gut ist. Ich will euch das mal vorlesen. Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Paulus an Timotheus, sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, also Mauern errichten, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Die Konsequenz solcher Eigenschaften, solcher Charaktereigenschaften ist die Errichtung von Mauern. Und die Pflege dieser Mauern, den Putz erneuern, das Gitterfenster erneuern, neu anstreichen, festhalten. Den anderen festhalten in dessen Schuld. Nicht loslassen. In unserer Sprache heute, die wir erlöste Gotteskinder sind, die sich berufen auf das, was Jesus Christus am Kreuz begangen hat, in der Sprache derer, die wir im Wasser waren und sagen, mein alter Mensch wurde begraben mit Christus. In unserer Sprache heute ist das, was ich jetzt hier vorgelesen habe, das sogenannte alte Ich. Das alte Ich, was am Kreuz hängt und mit Jesus begraben wurde. Das Problem besteht darin, dass der Feind ab und an und immer wieder versucht, dass dieses alte Ich aus unserem Herzen hervorkommt. Das alte Ich, wofür Jesus gestorben ist. Und dieses alte Ich erweckt in uns Gefühle von Unversöhnlichkeit bis Hass. Abrüstung? Niemals. Erst dann, wenn der andere dies und das und jenes getan hat und sich bei mir entschuldigt hat, dann kann möglicherweise es zur Abrüstung kommen. Wir setzen auf Ross und Reiter, wir rüsten auf in Selbstgerechtigkeit. Manchmal kommt da diese leise Stimme im Herzen, dass wir uns schämen über unser Verhalten. Dann spüren wir unsere Herzenshärtigkeit und dann, wenn Jesus, wenn der Glaube weiter draußen bleibt und keine Rolle spielt, dann ist das Günstigste, was noch geschieht, Selbstdisziplin, Hacken zusammenschlagen, ich will das nicht mehr tun. Aber alle diese Wege führen dahin, wo Hagar war, sie führen in die Wüste. Wir spüren unter uns alle miteinander Sehnsucht. So soll es nicht sein. So soll es nicht bleiben. Wir spüren eine Sehnsucht nach Veränderung und nach Heilung von ungesunden Beziehungen und Begegnungen. Es ist Zeit für Veränderung. Es ist Zeit, dieses Erlösungswerk vollkommen in Anspruch zu nehmen. Vor 30 Jahren war der Ruf, die Mauer muss weg. Und wir können heute unter dieser Thematik sagen, die Mauer sollte weg, so viel an uns liegt. Mit Gottes Hilfe, mit Jesus Hilfe. Jesus hilft. Er hilft durch viel oder wenig. Er hilft auf gewöhnliche Weise oder ungewöhnliche Weise, auf einfache Weise oder durch Wunder. Nichts ist ihm unmöglich. Hagar ist uns in dieser Situation in der Wüste ein Vorbild, weil sie tut genau das Richtige. Sie hat im Hause von Abraham und Sarah etwas gelernt, nämlich sich an Gott zu wenden. In Vers 11 unserer Geschichte heißt es, ich habe dein Jammern gehört. Ich habe dein Jammern gehört. Hagar hat sich an Gott gewandt, hat ihm ihr Leid geklagt, hat ihm ihr Herz ausgeschüttet, hat dort geweint in der Wüste. Wir würden heute sagen, aber Vater, hörst du mich? Siehst du mich? Sie schüttet das Herz aus, sie schreit zum Himmel. Und Gott antwortet, ich habe dein Jammern gehört. Es braucht einfach Zeit mit Gott. Es braucht Zeit. Man kommt nicht daran vorbei. Es braucht Zeit mit Gott. Und Hagar bekommt unweigerlich in dieser Wüste Antwort. Gott antwortet ihr durch einen Engel. Die Beziehung mit Gott ist wichtiger als jede menschliche Beziehung. Von der Gottesbeziehung her klären sich nämlich die menschlichen Beziehungen. In der Zeit, im Zeitverbringen mit Gott, in der Zeit, die ich mir nehme für Jesus, liegt ein Potenzial verborgen, das zeigt uns diese Geschichte, das Potenzial, dass Beziehungen zwischen Menschen sich ändern können, dass Mauern wieder einstürzen. Es entsteht beim Zeitverbringen mit Gott der innere Wunsch, ich will mich in der Beziehung von dir, Jesus, leiten lassen und nicht von meinen destruktiven Herzenswünschen. Es findet ein Umdenken im Kopf statt, wenn ich Zeit mit Gott verbringe. Und da kommen wir an einem Begriff nicht vorbei. Ein sehr frommer Begriff. Dieser Begriff heißt Bethaus. Dieses Wort Bethaus finden wir das erste Mal in Jesaja 56, Vers 7. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Und dieses Wort, jetzt passt auf, dieses Wort ist so wichtig, dass alle vier Evangelien davon berichten, wie Jesus dieses Wort aufnimmt bei der Tempelreinigung. Und dort sagt er, als er die Händler und so weiter austreibt, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Im alten Lutherdeutsch, der hatte das übersetzt, ihr habt eine Mördergrube daraus gemacht. Daraus kommt das schöne alte Sprichwort, ich will aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Ich will frank und frei sprechen, ich will ausdrücken, was hier drin ist, damit ich nicht Mörder werde, schon nicht mal in Gedanken. Weiter. Das Bethaus war im Alten Testament der salomonische oder herodianische Tempel. Dort war Gott zu Hause. Im Neuen Testament hat sich das geändert. Weil Jesus Christus gestorben ist, ist das Bethaus wir selbst. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Wenn wir also den Begriff Bethaus verwenden, dann sind wir gemeint. Wenn wir ein Bethaus sind, bedeutet das also, dass der lebendige Gott damals im Gebäude, jetzt in unserem Herzen lebt. Nächster Schritt. Dieser lebendige Gott, Jesus Christus, ist derjenige, der Mauern in dieser Welt, unüberwindbare Mauern zum Einstürzen gebracht hat. Im damaligen Tempel gab es zwei Vorhöfe oder gab es einen Vorhof. Auf der einen Seite waren die Juden und auf der anderen Seite waren die Heiden. Und diese Juden und die Heiden waren durch eine große Mauer voneinander getrennt. Sie durften keinen Kontakt haben, die Heiden waren unrein. Den Heiden kann man nicht in den Arm nehmen, dem kann man nicht die Hand geben, mit dem kann man nicht essen, geschweige denn aus einem Gefäß. Diese Mauer hat Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz eingerissen. Diese Mauer ist überwunden. Er ist für alle Menschen gestorben, für jedermann, für Heiden und Juden, für jeden unter uns, egal wer wir sind, egal wo wir herkommen. Die Mauer zwischen Menschen ist eingerissen. Es gibt keine Mauer mehr. Ich lese mal aus Epheser 2, 14 bis 15. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint. Die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Hagar verlässt den Weg von Ross und Reiter. Wenn Jesus Christus, wenn wir ein Bethaus sind, wenn Jesus Christus hier darin wohnt, wird diese Person den Weg von Ross und Reiter verlassen, weil dieses Wesen von Christus, der die Mauer eingerissen hat, in mir zum Tragen kommt. Es wird der natürliche Wunsch entstehen, in Frieden mit jedermann leben zu wollen. Bin ich ein Bethaus? Was bin ich für ein Bethaus? Weiß nicht, wie der salomonische Tempel damals geöffnet war. Aber an meiner Herzenstür könnte ein großes Schild hängen. Geöffnet sonntags 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Geschlossen Montag bis Samstag. Das kann es nicht sein. Diese ständige Verbindung, diese ständige Offenheit, diese ständigen Nachfragen Tag für Tag, dieses Leben des Glaubens im Privaten, führt dazu, dass das Wesen Gottes in uns übergeht. Hagar kehrt zurück, weil sie ist nach diesem Gebet, was sie gesprochen hat, nach diesem Herzausschütten, getröstet worden durch die Worte Gottes. Sie ist ermutigt worden. Sie hat Hoffnung bekommen, und zwar einseitig Schritte zu gehen. Von Sarah wird uns nichts berichtet. Das heißt, Hagar geht zurück in ungewisse Verhältnisse. Einseitige Abrüstung. In Römer 12 heißt es, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Das heißt, wenn du Opfer bist, achte darauf, dass du nicht Täter wirst. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Hier steht nichts anderes als, übe du keine Selbstjustiz. Aus dieser Liebe zu Gott wächst eine Liebe für die unguten Beziehungen, dieser Wunsch, diese Sehnsucht, sie zu klären. Wenn du in unguten Beziehungen stehst, wenn du getrennt bist durch eine Mauer von anderen Menschen, musst du eins wissen, eine Veränderung dieser Situation wird niemals von dem anderen ausgehen. Die Veränderung beginnt immer bei dir selbst. Mauern sollen fallen und Beziehungen sollen wiederhergestellt werden. Ihr Lieben, das Bethaus, mein Wunsch ist, in dieser Strickleiter, dass wir eine Sprosse nehmen, dass du ein Bethaus bist und dass du ein Bethaus wirst. Das Leben im Glauben ist eine Liebesbeziehung. Und eine Liebesbeziehung spielt sich niemals in der Öffentlichkeit ab. Sitzt hier ein Pärchen, was sich ständig streicheln würde, schmuseln würde, küssen würde, geschweige denn es zum Austausch erheblicher Zärtlichkeiten kommen würde, gäbe es Anstoß. In manchen Ländern, wenn du dich da liebst in der Öffentlichkeit, kannst du ins Gefängnis kommen. Eine Liebesbeziehung spielt sich im Privaten ab. Wir dürfen hier gemeinsam als Gemeinde unsere Liebe zu Gott feiern und dem Ausdruck verleihen. Sonntags 9.30 Uhr bis 11 Uhr können wir machen. Aber die eigentliche Liebesbeziehung findet zu Hause statt. Pflege deine Liebesbeziehung zu Jesus. Ich möchte dir Mut machen. Habe Mut, Bethaus zu werden. Habe Lust auf Gott. Habe Lust auf Jesus. Und aus einer solchen Beziehung heraus sollst du es erleben. Wo jetzt noch eine Mauer ist zwischen dir und einem anderen Menschen, soll diese Mauer einstürzen. Es soll Heilung geschehen in den Beziehungen, in denen du stehst. Heilung für deine Beziehungen. Und so beten wir, komm du Geist des Gebetes. Komm du Geist des Gebetes und falle auf jeden, der hier ist. Wir strecken uns danach aus, Herr, nach dieser Erfahrung. Wir wollen ein Bethaus für dich sein, Herr. Weise uns die Schritte, Herr. Gib uns den Mut, Herr, Bethaus zu sein. Geist Gottes, wirke jetzt. Wirke. Und wir sprechen das aus in dem Namen Jesus, wo Mauern sind zwischen Menschen. Diese Mauern sollen einfallen. Sie sollen abgebaut werden, zurückgebaut werden. Wir sprechen Heilung hinein in ungute Beziehungen. Ungute Beziehungen sollen aufhören. Friedevolle Beziehungen sollen wachsen. Die Freude, das Glück und die Liebe Gottes sollen durch ungute Beziehungen nicht getrübt werden. In dem Namen Jesus. sind wir so freundlich und schließen einfach die Augen, dass wir jeder für sich persönlich sind. Ich möchte nämlich die Frage stellen, ob jemand da ist heute Morgen, der auf diese Strickleiter möchte, der diese erste Sprosse nehmen will, die wichtigste Mauer in dieser Welt ist gefallen. Die Mauer zwischen Gott und Menschen. Die Mauer zwischen Gott und Menschen ist abgebaut. Der Zugang zum Vater ist frei. Und der Vater sucht zu dir in Jesus Christus eine Liebesbeziehung. Der Vater will dich im Bilde gesprochen auf den Schoß nehmen. Und er will dich liebkosen und herzliche Gemeinschaft mit dir haben. Er will mit dir feiern, dass die Mauer gefallen ist. Wenn du das einmal im Leben verbindlich anerkennen möchtest, dass diese Mauer gefallen ist und du hast das noch nicht getan und du sagst, ich möchte Jesus Christus als Herrn meines Lebens aufnehmen, dann sei einfach so freundlich und strecke deine Hand weit nach oben, dass ich das sehe, und dann beten wir alle gemeinsam mit dir ein Gebet. Ist jemand da, der das zum Ausdruck bringen möchte? Dann zeig uns das bitte. Jesus, wir beten für den Samen des Glaubens. Wir beten, dass er aufgeht. Wir beten für fruchtbaren Boden, Herr. Wir beten, dass Glaube unter uns wächst, Herr. Wir beten für Errettung, dass Menschen dich finden, Herr. Aber wir danken dir für das Erleben jetzt, Herr, dass du uns auf deinen Schoß nimmst, Herr, und dass wir die Liebesbeziehung mit dir jetzt genießen dürfen. Wir danken dir, Jesus, dass wir in dir ein wirkliches, friedevolles Zuhause haben, ohne eine Mauer.
Meine Schuld, mich von deiner Liebe trennen.